Money on Her Mind, der DK-Finanz-Podcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money on Her Mind, dem DK-Finanz-Podcast rund um Geldanlage und Karrierethemen. Wir wollen euch heute mit auf eine kleine Reise um die Welt nehmen, denn wir sprechen darüber, warum es sinnvoll sein kann, auch bei der Geldanlage global aufgestellt zu sein. Wir werden auch über Chancen und Risiken reden und darüber, welche internationalen Investitionen sinnvoll sein können und was sich gerade im aktuellen Weltgeschehen abspielt. Mit dabei ist natürlich auch wieder wie immer meine Kollegin DK-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist.
Hallo Tanja, ich freue mich auf unsere Tour rund um die Welt.
Liebe Gabriele, wir sagen ja immer so schön in unserem Podcast, breit aufgestellt bzw. diversifiziert anlegen, das ist wichtig. Nicht nur, um Chancen zu nutzen, sondern auch, um Risiken zu streuen. Kannst du uns noch mal kurz dazu abholen, was wir damit genau meinen und vor allem auch, was die Hauptgründe dafür sind, dass Frauen und natürlich auch Männer Investitionen in globale Märkte in Betracht ziehen sollten?
Ich habe den Eindruck, du sprichst gerade die Problematik mit dem Home Bias an, Tanja, nicht wahr? Also dem Phänomen der Neigung von Anlegerinnen und Anlegern, dass sie hauptsächlich im Heimatmarkt gerne investieren, also beispielsweise bei uns Deutschland und Europa.
Ja genau, was hat es denn damit auf sich, dass wir das lieber machen oder sich das vielleicht auf den ersten Blick besser anfühlt?
Dieses besser anfühlen, was du da sagst, es ist ja schon so, dass wir, auch du und ich in Money on Her Mind, wir sagen ja immer wieder, man sollte eigentlich seine Anlagen kennen. Also wir sollten uns ja damit beschäftigen, was wir mit unserem Geld machen. Und das ist ja auch wichtig und gut. Und manche verwechseln das dann damit, dass sie sagen, naja, was ich kenne, das ist das vor der Haustür. Also die Anlagen in meinem Land, in meiner Region, die kenne ich am besten, also lege ich da auch am liebsten an. Aber das ist natürlich gefährlich. Es ist zwar schon so, man kennt die Unternehmen am besten, aber gerade wenn die eigene Heimatregion oder das eigene Heimatland jetzt nicht so gut läuft, wie Deutschland zum Beispiel ja zurzeit als schlechtes Wachstumsland, dann ist es Pech, weil dann laufen auch meine Anlagen schlecht, werfen eine schlechte Rendite ab und im Zweifelsfall kriege ich sogar Verluste. Und dieser Home Bias, der ist ganz gefährlich und den sollten wir ablegen, wir sollten wirklich international anlegen.
Und da spricht man dann, glaube ich, auch von dem sogenannten Klumpenrisiko. Kannst du uns verraten, was es damit auf sich hat?
Ja, genau, Tanja. Also so ein Klumpenrisiko, was du da ansprichst, das ist, wenn ich mich bei meinem Vermögen auf eine Geldanlage konzentriere. Ich habe jetzt gerade mal wieder mit meinem Kollegen geredet, der sagte, naja, also so vor ein paar Jahren, da war sein Hauptvermögen einfach das private Haus. Und wenn ich also all mein Vermögen investiert habe in so eine private Immobilie und stell dir vor, da baut dann irgendjemand eine Riesenstraße davor und dieses Haus hat nachher keinen Wert mehr, das will keiner mehr haben, dann hast du dein Vermögen in einem Punkt voll investiert, der verliert an Wert und du hast einfach Pech gehabt. Und das geht nicht nur mit Haus so, das geht auch mit einer Aktie beispielsweise oder mit einer Anleihe. Also stell dir vor, du hast ein Lieblingsunternehmen. Da gibt's ja schon ein paar, die richtig attraktiv sind, nicht wahr? Aber hast ein Unternehmen, das so all dein Geld investiert und in dem Unternehmen läuft aus irgendwelchen Gründen was schief und dann hast du alles verloren. Und dieses Klumpenrisiko, das ist einfach das Risiko, dass man sich auf eine Anlage konzentriert und wenn ich breit streue, eben nicht nur auf unterschiedliche Anlagen, sondern auf unterschiedliche Länder, dann habe ich nur noch viele kleine Klümpchen, die dann alle mal vielleicht besser oder schlechter laufen, aber im Durchschnitt einfach viel besser laufen und da ist dann viel weniger Risiko drin.
Dann könnten wir vielleicht nochmal ja auf die positiven Aspekte ein bisschen detaillierter eingehen, nämlich darauf, welche Chancen internationale Märkte bieten können im Vergleich zu den rein nationalen Investitionen. Ein bisschen was hast du ja gerade schon angesprochen.
Ja, es ist einfach so im weltwirtschaftlichen Kontext, es sind immer mal wieder die einen oder die anderen Länder, die gut wachsen. Die USA beispielsweise, die ja zurzeit richtig kräftig wachsen, so in den ganzen letzten Jahren, die ich jetzt so in Erinnerung habe, die hatten auch schon Zeiten, wo sie echt schwach auf der Brust waren. Deutschland, also als ich 2000 angefangen habe, in der DK Bank zu arbeiten, da war damals Deutschland die rote Laterne in Euroland, echt ein richtig schwaches Land. Zwischendurch, so zwischen Mitte der Nullerjahre und Mitte der Zehnerjahre, waren wir richtig wachstumsstark, weil wir viele gute Reformen hatten in den Nullerjahren. Jetzt sind wir gerade eher mal wieder der lahme Mann Europas. Und wenn ich nur national investiere, also nur in ein Land investiere, dann habe ich immer das Risiko, dass das Land schwach auf der Brust ist, wenig Dynamik hat und damit auch meine Anlagen schlecht laufen. wenn ich die ganze Welt im Blick habe und international streue, dann weiß ich ziemlich sicher, ich habe immer auch die wachstumsstarken Regionen dabei und habe insgesamt einfach eine höhere Renditechance.
Und du sprichst ja jetzt von Investitionen in Länder, aber wir hatten auch gerade das Thema mit den Assetklassen. Wir investieren ja in Aktien, in Renten, in Immobilien und so weiter. Sehe ich das richtig?
Ja, da hast du recht. Genau, wenn ich sage, ich investiere in ein Land, ist das natürlich ziemlich schlampig formuliert. Sondern es geht um Immobilienanlagen in den Ländern. Es geht um Unternehmen, also Aktien und die Anleihen von den Unternehmen, aber natürlich auch die Staatsanleihen von den Ländern. Und prinzipiell gilt einfach der Zusammenhang, wenn eine Volkswirtschaft kräftig wächst, dann ist es normalerweise schon so, dass die Aktien von den Unternehmen in dem Land besser laufen, dass auch die Anleihen bessere Erträge abwerfen. Und das ist so das, wo ich dann auch weiß, also wenn ich in ein Land investiere, dann investiere ich normalerweise schon auch in die Wachstumskraft eines Landes. Wobei man schon aufpassen muss, also es ist natürlich nicht nur das Land, sondern es sind auch immer noch mal spezifische Faktoren. Und man muss aufpassen, die Länder sind ja nicht immer schlecht oder immer gut, sondern es gibt auch so zyklische Entwicklungen. Und auch deshalb ist es gut, gerade wenn ich langfristig investiere, dass ich in viele unterschiedliche Länder und Regionen investiere, damit ich auch immer die guten Phasen von den Ländern mitnehme.
Und hast du da für uns nochmal ein ganz konkretes Beispiel? Du hattest ja gerade schon ein bisschen erzählt, wie sich das in Deutschland so über die letzten Jahre entwickelt hat.
Ja, und wir können auch beispielsweise die USA anschauen. Die, also das war schon im letzten Jahrhundert natürlich, aber die hatten so eine Phase, wo sie extrem hohe Inflation hatten, wo sie eine wachstumsschwache Phase hatten. Und dann war das einfach ein Land, in das es sich auch nicht besonders gelohnt hat zu investieren. Und heutzutage sind die so dynamisch, so wachstumsstark, dass ich jetzt einfach auch weiß, in den USA zu investieren, gerade auch jetzt mit ihrem Technologiesektor, das ist was, da habe ich auch immer wieder gute Chancen, dass Anlagen, und zwar sowohl eben Unternehmensanleihen als auch Aktien, als auch Immobilien gut laufen können. Wobei man immer auch wieder aufpassen muss, also so eine Immobilienkrise wie jetzt gerade, die kann auch mal kurzzeitige Dämpfer versetzen.
Und es gibt da aber keinen Automatismus, dass Wertpapieranlagen aus einem Land gute Renditen abwerfen, wenn es kräftig wächst, und umgekehrt auch nicht, oder?
Ja, da hast du vollkommen recht. Also wenn ich jetzt sage, die USA als wachstumsstarke Region, auch in den USA gibt es Unternehmen, die gerade nicht so gut laufen. Ich habe ja gerade eben schon das Immobilienthema angesprochen, dass Banken, die stark in Immobilien investiert sind, zurzeit nicht gut laufen, das ist klar. Umgekehrt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Deutschland gerade eher wieder ziemlich lahm unterwegs, so weil die Wirtschaftspolitik einfach nicht so richtig gut ist. Und auch durchs Bevölkerungswachstum haben wir nicht mehr so viel Dynamik. Aber wir haben im deutschen Aktienindex DAX, da haben wir ein paar Unternehmen drin, die laufen super. Und der deutsche Aktienindex erreicht zurzeit ja auch immer wieder neue Rekorde. Und das ist deshalb, weil ich immer auch in einem lahmen Land tolle Unternehmen haben kann, die unabhängig von der Wirtschaftspolitik trotzdem gut laufen, weil sie ein tolles Geschäftsmodell haben und weil sie auch international unterwegs sind. Und das ist gerade beim DAX natürlich ganz stark. Die Unternehmen sind die allermeisten weltweit unterwegs, machen Gewinne in der großen, weiten Welt und sind deshalb auch dynamisch in ihrer Gewinnentwicklung und ihrer Kursentwicklung. Und also nicht nur, dass das Unternehmen richtig gut sein können, manchmal können sie auch richtig schlecht sein. Und da, ich denke an so einen Wert wie Nokia zum Beispiel, diese Telefonaktie, das war ja ein genial gutes Unternehmen in einem schönen, soliden, skandinavischen Land. Und irgendwann haben die ein paar Managementfehler gemacht und Entwicklungen verpasst. Und damit lief das Unternehmen dann nicht mehr so gut. Also am Ende das Thema global streuen und international dann auch die Chancen gerade von den dynamischen Regionen mitnehmen, das ist mir einfach wichtig.
Genau, und wir halten fest, es kann gute Unternehmen geben, auch in einem Land, das gerade nicht so stark wächst, aber es kann auch andersrum sein, es kann in einem Land gut laufen und trotzdem kann es da Unternehmen geben, die vielleicht fragwürdige Entscheidungen getroffen haben.
Oh ja, da hast du recht, Tanja.
Und das bringt uns auch gleich zum nächsten Punkt, denn wir hatten ja eingangs gesagt, wir können nicht nur über die Chancen in diesen verschiedenen Ländern sprechen, ohne uns auch mit den Risiken ein bisschen auseinanderzusetzen. Welche Risiken, wenn man das so pauschal sagen kann, sind denn mit Investitionen in globale Märkte verbunden und wie können wir als Anlegerinnen die gegebenenfalls auch minimieren?
Ich würde da zuerst mal auf das Wechselkursrisiko eingehen wollen. Wir haben ja hier in Deutschland das Glück, dass wir in einem großen Währungsraum sind. Das heißt, wenn ich Anlagen mache in den ganzen Euro-Ländern, Frankreich, Niederlande, Spanien, dann habe ich ja das Glück, dass ich da kein Wechselkursrisiko habe. Bei allen anderen Anlagen natürlich schon. Und das vergisst man schon, denke ich manchmal, was der Wechselkurs für einen starken Einfluss haben kann. Und es ist so, wenn der Euro aufwertet, dann leiden meine Anlagen im Ausland. Das heißt, ich habe zwar Glück, weil der Euro aufwertet und ich, wenn ich im Ausland unterwegs bin, hat mein Euro dann eine stärkere Kaufkraft. Umgekehrt ist aber alles, was in anderen Währungen notiert, dann für mich weniger wert. Und man kann das beispielsweise mit der Goldanlage erklären. Gold wird ja in US-Dollar gehandelt. Und wenn der Goldpreis, sagen wir mal, in US-Dollar seitwärts geht, aber der Euro wertet gegenüber dem US-Dollar auf, dann fällt der Wert meiner Goldanlagen in Euro. Also, wenn ich als internationale Investorin Geld anlege, dann profitiere ich davon, wenn meine Währung schwächer wird. Auch das ist ein interessanter Zusammenhang. Und dieses Wechselkursrisiko, wie gesagt, das kann ganz schön viel an der Rendite von meinen Geldanlagen ausmachen.
Das war mir ehrlich gesagt noch gar nicht so bewusst. Kann man denn dieses Währungsrisiko eigentlich auch irgendwie absichern?
Ja, kann man. Das heißt dann Hedgen von Währungsrisiken. Und wir als Unternehmen, als DK, wenn wir unsere Fonds managen, wir machen das auch immer mal wieder. Also man macht das schon ganz bewusst. Manchmal macht man es, manchmal nicht. Gerade so im Immobilienbereich zum Beispiel, da schaut man schon, dass man das Wechselkursrisiko möglichst rausnimmt, also raushedgt. Das sind dann so ganz spezielle Anlagen. Aber da muss man auch wieder aufpassen. Also wenn ich das mein Währungsrisiko hedge, das kostet dann Geld. Das hängt dann wieder ab vom jeweiligen Zinssatz, der in dem Land normal ist und der Differenz zwischen den Zinssätzen. Aber das Ganze ist schon ganz schön komplex zu überlegen. Lohnt sich's nicht? Sollte ich vielleicht mein Währungsrisiko raushedgen, ja oder nein? Also das wird dann schon eher was für die Profis unter uns.
Und ist denn dieses Währungsrisiko eigentlich das einzige bei unseren internationalen Anlagen?
Nee, da gibt's natürlich noch viel, viel mehr. Wenn man allein an Rechtsrisiken denkt. Es sind ja nicht alle Länder so, dass jetzt das Rechtssystem so gut funktioniert wie bei uns. Es gibt Länder, die machen mal kurz eine Verstaatlichung von dem Unternehmen, von dem ich vielleicht Aktien habe. Es gibt Länder, in denen dann auch irgendwelche Änderungen bei Besteuerung stattfinden oder überhaupt so die Besteuerung mit ausländischen Quellensteuern, die ich manchmal erstattet kriege und manchmal nicht. Dann aber auch das Risiko, gerade wenn ich in Anleihen von anderen Ländern investiere, dass die Länder zahlungsunfähig werden können. Das ist bei uns in Europa ja tendenziell eher nicht der Fall, wenn man mal absieht von der Schuldenkrise, die wir damals hatten. Aber es gibt in den Emerging Markets Länder, die sind so risikoreich, dass sie insolvent werden können, dass ich dann nur noch einen Teil von meinen Anleihen zurückkriege. Also da gibt es alles Mögliche. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Aber das heißt, gerade wenn ich direkt investiere, dann muss ich da extrem aufpassen, muss an den Nachrichten dranbleiben, beziehungsweise umgekehrt, gerade beim internationalen Investieren ist es dann schon auch meistens ganz bequem, wenn man in Fonds investiert, wo man nicht direkt sich dann auch rechtlich rumärgern muss und irgendwelche Dinge klären muss, beispielsweise wenn der Anleihe-Emittent insolvent wird.
Genau, und man sich auch da eher so ein bisschen auf die Profis verlassen kann.
Oh ja.
Aber die üblichen Risiken von Wertpapieren, sowas wie Wertschwankungen und mögliche Verluste oder bis hin zum Totalverlust, das gilt hier natürlich trotzdem auch genauso.
Oh ja, Tanja. Also auch wenn ich vorhin gesagt habe, mit unseren Klümpchenrisiken und dann ist das Risiko geringer. Aber natürlich habe ich auch da immer wieder bei einzelnen, wenn ich breit gestreut habe, bei einzelnen Wertpapieren immer das Risiko. Kursverluste, Totalverluste, darf man nie vergessen.
Und du hast ja gerade gesagt, wenn man jetzt sich entscheidet, das irgendwie doch eher alles ein bisschen selbst in die Hand zu nehmen, dass man dann auch am Ball bleiben muss und so ein bisschen informiert bleiben. Uns Frauen sagt man ja gerne nach, dass unser großes Bedürfnis ist, dass wir Themen umfassend verstehen wollen und dass uns das aber auch davon abhalten kann, unsere Finanzen selbstbewusst anzugehen. Und bei globalen Investitionen, da hat vielleicht jetzt auch die ein oder andere Hörerin das Gefühl, ich kenne mich in den jeweiligen Regionen, in die ich investieren möchte, vielleicht nicht so aus, dann ist es eher nichts für mich. Also das spielt, glaube ich, auch wieder dieses Home-Bias, was du vorhin angesprochen hast, mit rein. Wie können wir Frauen denn so die aktuellen wichtigen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in den verschiedenen Regionen der Welt analysieren und auch in unsere Anlageentscheidungen mit einbeziehen?
Das ist eine gute Frage, Tanja. Eigentlich ganz einfach. Ich muss mich halt informieren. Ich habe ja das Internet, ich habe Zeitungen. Und es ist schon so, wenn ich beispielsweise regelmäßig eine Wirtschaftszeitung abonniert habe, dann kriege ich normalerweise mit, ah, hoppla, in einer bestimmten Region, in einem Land, da gibt es jetzt politische Probleme, wirtschaftspolitisch schlechte Entwicklungen, da muss ich aufpassen. Also prinzipiell Lektüre von der Wirtschaftszeitung. Im Internet natürlich surfen auf Finanzportalen, wo ich wichtige Informationen kriege. Wir als volkswirtschaftliche Abteilung der DK Bank, als Macro Research, wir haben sogar Newsletter, also die kann ich abonnieren, die E-Mail-Abos auf der Homepage von der DK Bank. In diesen Newslettern haben wir monatlich aktuelle Informationen über Länder, über die globale Entwicklung. Mir fällt da jetzt konkret ein, das Newsletter-Abo Basic Research, wo wir die Publikation Volkswirtschaftsprognosen haben, oder Emerging Markets Research, die Emerging Markets Trends. Da kriege ich einen ganz guten Überblick auch darüber, wo, in welchen Ländern es gerade gut läuft, wo es schlecht läuft, wo ich mich informieren kann. Aber es ist auch immer sinnvoll, dass man sich, wenn man international investiert, dass man sich regelmäßig mit der Beraterin oder mit dem Berater zusammensetzt, beispielsweise bei der Sparkasse, und darüber diskutiert, passt es noch, wo entwickelt sich was, wo muss ich vielleicht ein bisschen besser aufpassen oder auch mal was abstoßen.
Und du hast gerade schon eure aktuellen Publikationen angesprochen. Gibt es denn bestimmte Länder oder Regionen, die momentan besonders attraktiv für Investitionen erscheinen? Und wenn ja, welche sind das und warum sind die so attraktiv?
Tanja, das ist zurzeit immer noch ein Dauerbrenner. Da staune ich auch. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren bei der DK Bank und es war schon immer Asien die Wachstumsregion Nummer 1. Und das ist es weiterhin. Obwohl Japan da drin ist, was eigentlich ja eine ziemlich lahme Volkswirtschaft ist. Die haben eine schrumpfende Bevölkerung. Aber China wächst immer noch stark. Obwohl
und Indien ja auch, oder?
Ja, genau. Indien ist, also Indien wächst zurzeit stärker als China. Darf man nicht unterschätzen. Und auch die kleineren Länder, die man nicht so auf dem Schirm hat, die sind weiterhin stark. Und es ist in Asien einfach so, es hat insgesamt noch ein einigermaßen gutes Bevölkerungswachstum. Dann natürlich auch die USA, die auch als Industrieland immer noch ein recht kräftiges Bevölkerungswachstum haben. Das ist einfach eine wichtige Wachstumsdeterminante. Dann habe ich also Nordamerika, USA. Ich habe Asien. Das sind die großen Wachstumsregionen. Afrika hat zwar ein richtig starkes Bevölkerungswachstum, das ist immer noch die Region mit dem stärksten Bevölkerungswachstum weltweit, aber Afrika hat so viele politische Probleme, auch wirtschaftspolitisch, das läuft nicht gerade aus, ist weiterhin eigentlich ein Kontinent, auf dem man immer noch nicht gut investieren kann. Und Europa ist halt lahm, wir haben kaum noch Bevölkerungswachstum. Es gibt echt ein paar Länder, die jetzt schon schrumpfende Bevölkerungen haben in Europa. Und wir kriegen mit unserer Wirtschaftspolitik irgendwie unsere PS nicht so richtig auf die Straße. Also insofern, Asien ist der Wachstumsmarkt weiterhin, Nordamerika auch. Aber ich muss immer dazu sagen, wir hatten es ja vorhin schon, in ein Land investieren. Wenn ich in Asien investieren möchte, kann ich auch in europäische Unternehmen investieren, die dort stark unterwegs sind. Also das gilt immer wieder. Ich muss nur darauf achten, dass die Region, die wachstumsstark ist, dass die irgendwie direkt oder indirekt in meinen Anlagen drin ist. Und ich muss eben darauf aufpassen, dass die Investitionen, die ich habe, also gerade die Aktien beispielsweise, dass die Unternehmen ein gutes Umsatz- und Gewinnwachstum haben.
Und wie sieht es beispielsweise mit Lateinamerika aus? Über die haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht gesprochen.
Oh, stimmt, Tanja, meine Erdkundeerkenntnisse. Ich habe Lateinamerika vergessen. Eigentlich hat Lateinamerika immer noch einen relativ hohen Nachholbedarf. Also die Länder sind zum Teil wirklich noch sehr arm. Aber Lateinamerika hat inzwischen nur noch ein relativ moderates Bevölkerungswachstum. Also auch die sind schon unter 1% Bevölkerungswachstum pro Jahr. Weltwirtschaft insgesamt oder die Welt insgesamt hat knapp 1% Bevölkerungswachstum. Also Bevölkerungswachstum ist nicht mehr der Treiber. Und Lateinamerika insgesamt hat einfach auch wenig politische Stabilität und eine Wirtschaftspolitik, die das Wachstum von Unternehmen nicht wirklich fördert. Und deshalb würde ich auch da sagen, also wenn ich so ein Ranking mache, Afrika ist weiterhin der schwächste Kontinent, aber dann kommt schon Europa und Lateinamerika. Und wie gesagt, Asien, Nordamerika sind meine Favoriten.
Und du hattest schon so ein paar Themen angesprochen, zum Beispiel ein funktionierendes Rechtssystem, ein stabiles politisches Umfeld, vielleicht auch wie gehen die jeweiligen Länder mit so Themen wie Menschenrechten etc. um. Was wir an der einen oder anderen Stelle im Podcast auch schon thematisiert hatten, ist ja der Punkt, dass uns Frauen das besonders wichtig ist, dass unsere Geldanlage auch zu uns passt und dass dann wahrscheinlich auch genau solche Themen für uns passen, wenn wir uns entscheiden, in eine bestimmte Region zu investieren. Wie können wir denn da die richtigen internationalen Fonds oder ETFs oder auch andere Assetklassen für uns auswählen, wenn uns diese Kriterien wichtig sind?
Also du sprichst ja eigentlich sogar zwei Dinge da an, Tanja, nämlich zum einen die Umweltstandards, soziale Standards. Da gibt es, also das, was ja immer mit diesem Kürzel ESG dann verbunden wird, da gibt es inzwischen Kriterien. Also wenn ich Fonds oder auch sogar Einzelanlagen auswähle, dann kann ich auch Informationen dazu bekommen, wie die in dem Bereich ökologisch, sozial und von der Unternehmensführung, von diesem Governance dann, wie die da einzuordnen sind. Also da gibt es klare Einordnungen, die kriege ich im Internet, die kriege ich auch von meiner Beraterin oder von meinem Berater. Also das ist das eine, Menschenrechte, diese Standards einhalten. Und das andere, auch das ist ein wichtiges Kriterium, wenn ich mir überlege, wo will ich investieren, neben der ESG-Geschichte, nämlich in welche Region will ich gehen, was ist mir wichtig. Und das sind die meisten Fonds, sind gebenchmarkt. Also die haben Orientierungsmaßstäbe, beispielsweise irgendwelche Aktienindizes, regionale Aktienindizes oder eben auch globale Aktienindizes. Und wenn wir beide jetzt darüber reden, international investieren, also wenn ich wirklich ganz global investieren möchte, da gibt es diesen MSCI World als Index und es gibt viele globale Fonds, die einfach auf diesen MSCI World gebenchmarkt sind, also den als Orientierungsmaßstab haben. Umgekehrt, wenn ich sage, wir haben ja vorhin drüber geredet, ich will aber lieber Asien oder Nordamerika haben, dann kann ich mir Fonds aussuchen, ETFs oder auch aktiv gemanagte Fonds, die dann eine Benchmark haben, die sich auf diese Region beziehen.
Zum Abschluss habe ich noch eine letzte Frage für dich, Gabriele. Könntest du uns da nochmal kurz so eine zusammenfassende Einschätzung geben? Wie siehst du die Zukunft der globalen Märkte und welche langfristigen Trends? Ich habe jetzt schon so ein bisschen rausgehört, Asien sollte man vielleicht im Blick behalten. Gibt es, die unsere Hörerinnen auch sich nochmal genauer anschauen sollten, beziehungsweise auch in Zukunft einfach vielleicht mit beobachten?
Also insgesamt würde ich sagen, Tanja, meine These, die Weltwirtschaft wird weiter wachsen und zwar über die nächsten Jahrzehnte, da bin ich mir recht sicher, im Durchschnitt. Kann immer mal wieder zwischendurch Krisen geben, aber langfristig wächst die Weltwirtschaft. Und zwar unter anderem deshalb, weil auch noch das Bevölkerungswachstum da ist, zumindest mal so die nächsten 50, 60 Jahre. Und Bevölkerungswachstum würde ich als einen Maßstab nehmen, nämlich da, wo noch Bevölkerungswachstum ist, da wird es tendenziell mehr Wachstum geben. Andererseits aber auch da, wo gute Wirtschaftspolitik ist, da, wo Wachstumsdynamik zugelassen wird und da, wo die großen aktuellen Themen gespielt werden. Und zurzeit, das ist einfach Technologie, es ist künstliche Intelligenz. Das sind die Unternehmen, die sind hauptsächlich in den USA, in Asien ansässig. Ansonsten habe ich ja jetzt auch schon in den 20 Jahren die Erfahrung gemacht, die ich jetzt arbeite. Es sind immer mal wieder wechselnde Themen. Und manchmal ist es wieder das Thema Energie und Rohstoffe. Dann ist es doch mal wieder Gesundheit und Pharma. Und wer weiß, was die nächste Basisinnovation dann ist, die wieder das Wachstum treibt. Also insofern, es lohnt sich, Zeitung zu lesen oder sich zu informieren und zu sehen, so einen Riecher zu haben, was sind die neuen Trends. Andererseits aber auch wieder, wer es bequemer haben möchte, nehmt breit gestreute Fonds, weltweit breit gestreute Fonds, dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass die Themen, die das Wachstum jetzt treiben, die davon profitieren, dass ihr die auch in euren Geldanlagen drin habt und eine gute Beratung hilft dann natürlich auch.
Wir halten also fest, Gabriele, bei der Geldanlage, da kann es sich durchaus lohnen, mal über den Tellerrand hinauszuschauen und sowohl Zukunftsthemen als auch verschiedene Regionen im Blick zu behalten. Insbesondere vor dem Hintergrund, unsere Anlagen natürlich möglichst breit zu diversifizieren. Ich danke dir auf jeden Fall, liebe Gabriele, für deine Einblicke und ich freue mich schon auf unsere nächste Podcast-Folge. Wir hoffen natürlich, dass auch ihr wieder reinhört und wenn ihr noch Fragen habt oder wir eine Folge zu einer bestimmten Region machen sollen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@deka.de. Vielen Dank fürs Dabeisein und hoffentlich bis bald.
Bis bald.